dass ein toter Mensch wieder zum Leben auferweckt wird? An dieser Frage hängt, wir haben es gehört, bei Paulus eben in seinem Text letztendlich der ganze christliche Glaube. Wenn Jesus nicht auferstanden sein sollte, dann sind wir einer Lüge erlegen. Wenn Jesus nicht auferstanden sein sollte, warum dann noch auf seine Worte achten? Wenn Jesus nicht auferstanden sein sollte, wie sollte sein Tod dann noch eine sühnende Kraft für uns haben? Ist er aber auferstanden? Ist Jesus tatsächlich auferstanden? Dann ändert sich alles. Dann ist Vergebung möglich, dann ist es möglich, ein Kind Gottes zu werden, dann ist ewiges Leben möglich, dann ist die Macht des Todes wirklich durchbrochen. Ist Jesus tatsächlich auferstanden, dann ist es vernünftig. Dann ist es eigentlich nur folgerichtig, an ihn und sein Wort zu glauben und ihm nachzufolgen. Wir schauen uns heute als Predigttext an, oder in der Predigt schauen wir uns heute an, den letzten Abschnitt aus dem Markus-Evangelium, nämlich Markus 15, Vers 42 bis Kapitel 16, Vers 8. Ich habe in den letzten Jahren immer mal wieder aus dem Markus-Evangelium hier gepredigt, und es ist tatsächlich so, dass wir heute den letzten Abschnitt erreicht haben. Es ist meine 45. Predigt, ich habe mal nachgeschaut, über das Markus-Evangelium, und vorerst ist es auch die letzte. Ja, und es freut mich schon, dass wir das geschafft haben, so miteinander auch durch dieses ganze Evangelium hindurch uns durchzuarbeiten, und dass wir das jetzt so mit Ostern auch passend abschließen können. Und wir sehen in diesen letzten Versen jetzt, wie das damals war, als Jesus starb und wieder auferstand. Es wird uns sehr deutlich werden, dass Jesus tatsächlich tot war. Er wurde ja begraben. Und wir sehen auch sehr klar, dass seine Jünger nach seinem Tod, dass sie nur ja auf den Tod eingestellt waren. Sie haben mit gar nichts anderem gerechnet. An eine Auferstehung haben sie nicht im Entferntesten gedacht. Und wir werden erkennen, dass die Nachricht von Jesu Auferstehung die ersten Zeugen zunächst, und das wird uns wirklich sehr authentisch berichtet hier im Markus-Evangelium, dass sie zunächst sehr verunsichert waren und dass sie sich sogar fürchteten. Vielleicht hat sich der ein oder andere gewundert, als ich gerade gesagt habe, wir lesen den letzten Abschnitt des Markus-Evangeliums bis Kapitel 16, Vers 8. Und vielleicht hat sich jemand gedacht, Mensch, ist das nicht so, dass wir im Markus-Evangelium 20 Verse haben im 16. Kapitel? Nun, da muss ich kurz was zu sagen. Wir haben hier eine Anmerkung. Wahrscheinlich habt ihr auch eine Anmerkung, wenn ihr in euren Bibeln nachschaut. Bei mir steht zum Beispiel hier bei Markus 16 als Anmerkung: Nach den ältesten Textzeugen endet das Markus-Evangelium mit Vers 8. Die Verse 9 bis 20 sind im 2. Jahrhundert hinzugefügt worden, vermutlich um dem Markus-Evangelium einen den anderen Evangelien entsprechenden Abschluss zu geben. So ist es hier erklärt, und genauso ist es auch. Also genauso ist es tatsächlich. Man empfand es wohl als unpassend, dass das Markus-Evangelium ja so eine Art offenen Schluss hatte, und dass es mit dieser Verunsicherung der ersten Zeugen abschloss. Aber es ist überhaupt nicht unpassend. Und ich glaube, wir werden auch noch sehen, warum das sehr passend ist. Und so fügte man eben im 2. Jahrhundert da so einen neuen Schluss hinzu, den man eben den anderen Evangelien so anglich. Der ist sehr ähnlich zum Beispiel im Vergleich zum Matthäus- oder Lukas-Evangelium. Also wir betrachten das Markus-Evangelium nur bis Vers 8 in seiner ursprünglichen Fassung, denn streng genommen ist ja nur das auch das Wort Gottes, auch wenn die anderen Verse sicherlich nichts Falsches enthalten, weil sie so ähnlich sind den anderen Evangelien. Also dass ich hier ende, ne, bitte versteht mich hier nicht falsch, ist mir ganz wichtig, das hat nichts mit irgendeiner bibelkritischen Haltung zu tun, sondern eigentlich mit dem Gegenteil. Mit der Hochachtung vor Gottes Wort, wie es uns ursprünglich überliefert ist, in seiner ursprünglichen Form. Zugegeben, ein bisschen schwieriges Thema, da müsste man eigentlich jetzt 10 Minuten oder 20 Minuten mal drüber sprechen, wie man das genau zu erklären hat. Aber ich will das jetzt auch nicht zu sehr in die Länge ziehen. Wer mehr wissen will, muss mich fragen. Ich lese uns jetzt den Predigtext, ne? Also Markus 15, Vers 42 bis 16, Vers 8. Und als es schon Abend wurde und weil Rüsttag war, das ist der Tag vor dem Sabbat, kam Josef von Arimathäa, ein angesehener Ratsherr, der auch auf das Reich Gottes wartete. Der wagte es und ging hinein zu Pilatus und bat um den Leichnam Jesu. Pilatus aber wunderte sich, dass er schon tot sei, und rief den Hauptmann und fragte ihn, ob er schon lange gestorben sei. Und als er es erkundet hatte von dem Hauptmann, gab er Josef den Leichnam. Und er kaufte ein Leinentuch und nahm ihn ab und wickelte ihn in das Tuch und legte ihn in ein Grab, das war in einen Felsen gehauen, und wälzte einen Stein vor des Grabes Tür. Aber Maria von Magdala und Maria, die Mutter des Josef, sahen, wo er hingelegt wurde. Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria von Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander, wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war, denn er war sehr groß. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen, der hatte ein langes weißes Gewand an, und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen, entsetzt euch nicht! Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hingelegten. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingehen wird nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab. Denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten, niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. Die Beerdigung Jesu. So geht es hier los. Die Beerdigung Jesu. Die Ostergeschichte beginnt mit einer Beerdigung. Jesus ist tot und wie jeder Tote muss er würdig bestattet werden. Und um diese Bestattung kümmert sich ein Mann, der hieß Josef von Arimathäa. Dieser Josef, ein angesehener Ratsherr, der auch auf das Reich Gottes wartete, so heißt es hier. Er hatte sich bisher nicht als Anhänger Jesu geoutet. Es war ihm bisher zu gefährlich gewesen. Er hatte das für sich behalten. Wir lesen im Johannesevangelium nämlich Folgendes: Danach bat Josef von Arimathäa, der ein Jünger Jesu war, doch heimlich, aus Furcht vor den Juden, den Pilatus, dass er den Leichnam Jesu abnehmen dürfe. Also er hatte sich bisher nicht für Jesus eingesetzt. Seiner Verurteilung hatte er offensichtlich, er war ja Teil des Hohen Rates gewesen, dieser Verurteilung hatte er offensichtlich stillschweigend ja zugestimmt oder das jedenfalls mitgetragen. Doch jetzt, als Jesus tot war, riskiert er auf einmal alles für ihn. Er wollte nicht, dass der Leichnam Jesu einfach in irgendein Grab für Kriminelle geworfen würde. Nein, diese ultimative Demütigung wollte er Jesus ersparen. Sehr interessant, finde ich, an dieser Stelle. Selbst der tote Jesus verändert noch Menschen. Selbst der tote Jesus sorgt dafür, dass Josef von Arimathäa sich endlich dazu durchringt, sich zu ihm zu bekennen. Jetzt auf einmal kann er sich dazu durchringen und sich zu Jesus bekennen. Selbst die Beerdigung Jesu bleibt nicht folgenlos. Was sagt das nicht aus über Jesus als Persönlichkeit? Was sagt das nicht aus über Jesus in seiner ganzen Art, in seiner Lehre, dass er selbst jetzt, wo er tot ist, noch Menschen verändert? Und vielleicht Es kann auch sein, dass du vielleicht an einer ähnlichen Lage bist wie Josef von Arimathäa. Vielleicht in einer ähnlichen Situation, dass du jemand bist, der schon lange Sympathien für Jesus hegt. Du schätzt ihn, seine Worte, seine Taten, findest Jesus schon eine beeindruckende Persönlichkeit. Jesus wirkt anziehend auf dich. Der christliche Glaube eigentlich überzeugend. Und doch, aus irgendwelchen Gründen hast du es bisher gescheut, so ganze Sache zu machen. Dich vielleicht ganz als Christ erkennen zu geben. Oder tatsächlich diesen Schritt zu gehen, sich taufen zu lassen. Und so dieses öffentliche Bekenntnis auch nochmal, ja, ganz klar zu machen. Und vielleicht denkst du auch im Moment, ach naja, irgendwie ist nicht so der richtige Zeitpunkt, irgendwann später, ja, irgendwann, da wird das auch bei mir soweit sein, da wird das kommen. Nehmen wir uns doch ein Beispiel an Josef von Arimathäa. Er hat zunächst lange, er hat sehr lange, eigentlich hat er zu lange gezögert. Und doch dann auf einmal hat er sich nicht mehr stoppen lassen. Es war alles andere als der richtige Zeitpunkt oder alles andere als der perfekte Zeitpunkt, gerade der Tod Jesu, eigentlich nicht der perfekte Zeitpunkt, aber er hat dann doch ganze Sache gemacht mit Jesus. Nimm dir da ein Beispiel an Josef. Lass dich nicht aufhalten, sondern mach dann auch ganze Sache mit Jesus. Zurück zu ihm, zu Josef von Arimathäa. Er nahm also allen seinen Mut zusammen. Er bat Pilatus um den Leichnam Jesu und Pilatus erwundert sich erstmal, dass Jesus schon gestorben sein soll. Er ist aber dann einverstanden, nachdem er das überprüft hatte, und übergibt den Leichnam an Josef. Dieser besorgt ein Leinentuch, er wickelt Jesus darin ein, so wie man das damals machte. Er bestattete ihn ordentlich und brachte ihn hinein in diese Grabstätte. Schlussendlich wird noch dieser große Stein vor das Grab Jesu gewälzt. Wir können also festhalten, Jesus wird begraben. Jesus wird begraben. Jesus wird beerdigt, so wie man damals alle Toten beerdigt hat. Er wird begraben. Und das ist wichtig. Das ist wichtig, weil es uns verdeutlicht, dass Jesus wirklich tot war. Er war nicht nur schwer verletzt. Er war nicht nur in eine Art Koma gefallen. Auch Pilatus, er hat es ja überprüfen lassen. Jesus war nicht nur einfach bewusstlos. Er hat sich auch nicht nur einfach 2-3 Tage irgendwie aus dem Staub gemacht und verborgen und ist dann wieder als offener Standener irgendwie hervorgeploppt. Nein, er war tot. Er war richtig tot und er wurde beerdigt. Das ist wichtig, weil es immer wieder, ja bis heute, diese Theorie gibt, man nennt sie die Scheintod-Hypothese, dass Jesus nicht wirklich ganz gestorben war. Und wer sich so ein bisschen umschaut oder vielleicht auch mal über die Ostertage in Zeitungen oder Zeitschriften liest, da tauchen immer wieder diese alten Theorien auf. Die werden jedes Jahr eigentlich wieder gekäut an dieser Stelle. Aber wir sehen hier, dass es uns klar berichtet wird, dass Jesus tot war, dass er begraben wurde. Der Stein wurde vorgewälzt. Das Grab war verschlossen. Und die Frauen, Vers 47, sie sahen es. Sie sind Zeugen dafür, Jesus war tot, er wurde begraben. Die Auferstehung beginnt mit einer Beerdigung. Etwas Zweites. Das Andenken an Jesus. Das Andenken an Jesus. Einige der Frauen, die Jesus nachgefolgt waren, die wollten ihrem Herrn ein würdiges Andenken bereiten. Und so besorgen sie dann wohlriechende Öle, Salben, um Jesu Leichnam zu salben. Und sie machen sich am Sonntagmorgen in aller Früh auf zum Grab. Worüber denken sie nach? Was beschäftigt sie auf diesem Weg hin? Was besprechen sie? Nun, Markus ergibt uns so einen kleinen Einblick. Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Vers 3. Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Nun, es mag sein, dass sie auch noch über anderes vielleicht gesprochen haben, aber dieser Satz, und deswegen steht er auch in der Bibel, er ist symptomatisch. Sie sind nur auf eins eingestellt. Sie sind wirklich nur auf eins eingestellt. Worauf? Auf den Tod. Auf den Tod. Mit nichts anderem rechnen sie. Andere Gedanken kommen in ihrer Vorstellung gar nicht vor. Sie sind auf nichts anderes eingestellt als auf den toten Jesus, auf seinen Leichnam. Dafür haben sie ja auch die Öle und die Salben besorgt. Und alles, was sie jetzt noch kümmert, das ist das Problem des schweren Steins. Wir merken also, dass diese Frauen nüchtern sind. Sie sind voller Realismus. Sie sind keine Schwärmer, sie sind nicht irgendwie abgehoben, sie sind ganz klar. Jesus ist tot. Die Sache mit ihm ist vorbei. Natürlich, das ist traurig, das schmerzt sie auch sehr und doch ist es nicht zu ändern. Tod ist tot, da ist nichts zu machen. Tod ist tot. Und das Einzige, was ihnen noch bleibt, was sie noch tun können, das ist, das Andenken an Jesus zu bewahren, von ihm zu sprechen, Erinnerungen auszutauschen oder auch ganz praktisch seinen Leichnam zu pflegen, die Grabstätte in Ehren zu halten. Das wollen sie tun. Das waren sie ihm schuldig. Aber an mehr haben sie zu keiner Sekunde gedacht. So waren sie gestimmt, diese ersten Zeugen der Auferstehung. Es waren Menschen, die ganz auf den Tod eingestellt waren. Wir können uns hier fragen an dieser Stelle, Mensch, warum ist denn das eigentlich so gewesen? Warum waren die eigentlich so hoffnungslos? Warum haben die eigentlich nicht weitergedacht? Ich meine, Jesus hatte doch immer wieder von seinem Tod gesprochen, aber nicht nur von seinem Tod, sondern auch in dem Zusammenhang von seiner Auferstehung. Er hatte davon gesprochen. Sie hatten es doch gehört. Zum Beispiel Markus 10. Markus 10, Vers 33 und 34, da spricht Jesus, siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem und der Menschensohn wird überantwortet werden den hohen Priestern und Schriftgelehrten und sie werden ihn zum Tode verurteilen und den Heiden überantworten. Die werden ihn verspotten und anspeien und geißeln und töten und nach 3 Tagen wird er auferstehen. Das hat Jesus gesagt. Nicht nur einmal, immer wieder hat Jesus das gesagt. Was bitte ist daran nicht zu verstehen? Wie kann man denn das missverstehen? Diese Worte, sie sind doch klar und deutlich. Und genauso war es ja bisher auch geschehen. Sie sind nach Jerusalem gegangen. Ja, er wurde gefangen genommen, er wurde überantwortet an die Heiden, er wurde verurteilt und gekreuzigt. Genau das ist doch geschehen. Eins nach dem anderen, wie Jesus es gesagt hatte. Warum also diese Hoffnungslosigkeit? Tja, ganz offenbar, anders kann man es eigentlich sich nicht erklären, hatten sie auf Jesu Wort, auf Gottes Wort nicht so richtig gehört oder ihm kein Glauben geschenkt. Es schien ihnen vielleicht zu unbegreiflich, zu unvorstellbar und so waren sie hoffnungslos auf den Tod eingestellt und in großer Trauer. Ich glaube, wir sehen an dieser Stelle, wie es aussieht ohne Gottes Wort. Dann sieht es nämlich ganz trübe aus, dann sieht es ganz duster aus, dann sieht es ganz dunkel aus, ganz hoffnungslos. Ohne Gottes Wort, ohne die funkelnden Wahrheiten des Evangeliums gibt es keine Hoffnung. Ohne Gottes Wort ist der Tod wirklich das Ende. Ohne Gottes Wort ist Krankheit wirklich das Schlimmste. Ohne Gottes Wort sind finanzielle Nöte ausweglos. Und ohne Gottes Wort ist mangelnde Wertschätzung durch andere Menschen wirklich vernichtend. Ohne Gottes Wort ist alles hoffnungslos in unserem Leben. Darum gründen wir uns fest darauf, auf Gottes Wort. Gründen wir uns fest auf die Verheißungen, die Gott uns gibt. Bleiben wir hier, ja, verwurzelt. Und leben wir aus diesem kraftspendenden Wort. Wir lesen in Psalm 119, Vers 116, erhalte mich durch dein Wort, dass ich lebe und lass mich nicht zu Schanden werden in meiner Hoffnung. Gottes Wort gibt Hoffnung. Gottes Wort ist lebensstiftend. Etwas Drittes. Eine erstaunliche Botschaft über Jesus. Eine erstaunliche Botschaft über Jesus. Die Frauen, die also mit nichts anderem als mit einer Leiche gerechnet hatten, sie erleben nun einen echten, einen mehrstufigen Schock. Der erste Schock, der kommt schon in Vers 4. Sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war, denn er war sehr groß. Es ist also nicht nötig, sich um den Stein Gedanken zu machen. Ja, Gottes Kraft hatte das schon erledigt. Der zweite Schock kommt sogleich, als sie das Grab betreten. Vers 5. Sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen. Der hatte ein langes, weißes Gewand an. Und sie entsetzten sich. Sie sehen also eine Erscheinung, ja, die so blendend ist, dass die römischen Wachen am Grab erzitterten. Matthäus berichtet in seinem Evangelium, dass sie wie tot waren. Und die Frauen sind also aus gutem Grund so tief erschrocken. Aber sie haben keine Wahnvorstellungen. Der Mann bestätigt in Vers 6 die Realität dessen, was sie hier sehen, was sich hier abspielt. Er spricht zu ihnen: Entsetzt euch nicht, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Ja, der Mann aus Nazareth. Nach dem suchen sie. Nach ihm, dem sie so lange Zeit nachgefolgt waren, der getötet wurde. Und er spricht weiter: Er ist nicht hier. Siehe da, die Stätte, wo sie ihn hinlegten. Er ist tatsächlich hier begraben worden. Es ist nicht die falsche Adresse. Ihr seid nicht am falschen Grab. Es ist bloß so, dass Jesus nicht mehr hier ist. Und dann folgt der letzte, der finale Schock, der das Leben der Frauen ja wirklich auf den Kopf stellen wird für immer. Den erleben sie, als ihnen der junge Mann in dem leeren Grab erklärt, warum Jesu Leichnam nicht mehr da ist. In Vers 6 heißt es: Er ist auferstanden. Er ist auferstanden. Er wurde nicht irgendwie umgeparkt. Nein, er ist auferstanden. So wie es nicht mehr nötig gewesen war, sich um den Stein vor dem Grab Gedanken zu machen, so gab es jetzt auch keinen Bedarf mehr für die wunderbaren Öle und Salben, die sie mitgebracht hatten. Die Kraft Gottes hatte nicht nur diesen Stein beiseite gefegt, sondern auch einen Toten zum Leben erweckt. Das ist unglaublich. Das ist übernatürlich. Das Grab war leer, weil Jesus nicht mehr tot ist, weil er lebt. Was für eine erstaunliche, unglaubliche Botschaft für diese Frauen. Was für eine erstaunliche, unglaubliche Botschaft für diese Menschen, die nur auf den Tod eingestellt waren. Liebe Geschwister, so ist das bei Gott. So ist das bei Gott. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Jesus selbst hat das seinen Jüngern so gesagt. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Und die Auferstehung Jesu, sie ist dafür der ultimative Beweis. Ein Gott, der dazu imstande ist, ja, einen Toten, den Toten Jesus, gekreuzigt, gestorben und begraben, ihn zu neuem Leben aufzuerwecken, der kann doch alles tun. Ist uns das eigentlich klar? Ist uns das so richtig bewusst? Rechnen wir damit, dass das noch immer gilt, dass noch immer alle Dinge möglich sind bei Gott? Der Gott, der den Tod überwunden hat, der kann doch auch alles andere tun. Der kann in einer menschlich ausweglosen Situation eine Lösung schaffen. Der kann eine Krankheit heilen. Der kann echte Versöhnung stiften. Der kann auch einen vollkommen verbohrten Menschen so verändern, dass er sein Leben auf einmal um 180 Grad verändert. So wie es später bei Paulus der Fall gewesen war. Oder wie es auch heute immer noch wieder bei Menschen der Fall ist. Ein Gott, der den Tod überwunden hat, der kann alles tun. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Glauben wir das? Glaubst du das? Erwarten wir das? Beten wir so? Der Schock, den die Frauen am ersten Ostermorgen erlebten, er erinnert uns daran. Er erinnert uns daran, mit wem wir es eigentlich zu tun haben. Mit dem Gott, der diese Welt geschaffen hat. Alles um uns herum. Mit dem Gott, der allmächtig ist. Sollten ihn Naturgesetze hindern? Sollten ihn menschliche Probleme aufhalten? Nein. Die Auferstehung Jesu ist der ultimative Beweis dafür. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Ein viertes und letztes, ein unglaubliches Wunder an Jesus. Ein unglaubliches Wunder an Jesus. Es ist ein unglaubliches Wunder, was hier geschieht an Jesus. Die Überwindung des Todes, der großen Hürde für uns Menschen schlechthin, das ist unfassbar. Das ist unglaublich. Und nun ist spannend zu sehen, wie die Frauen auf diese Botschaft der Auferstehung reagieren. Werfen wir nochmal einen Blick auf Vers 8, auf diesen letzten Vers des Markus-Evangeliums, jedenfalls in seiner ursprünglichen Fassung. Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. Das ist bemerkenswert. Markus überliefert uns hier wirklich ganz ungefiltert die erste Reaktion dieser Frauen. Später gehen sie ja dann doch noch hin und berichten den Jüngern. Na, wir kennen die Berichte auch aus den anderen Evangelien. Aber zunächst, und das macht diesen Bericht hier auch so authentisch, das macht ihn auch so glaubwürdig, zunächst sind sie von Zittern und Entsetzen ergriffen. Der Leichnam ist weg. Eine Engelsgestalt ist vor ihnen und sie hören etwas von Auferstehung. Das ist zu viel für sie. Das ist zu viel für diese Menschen, die ganz auf den Tod eingestellt waren. Das ist einfach zu viel für uns Menschen, wenn die Gesetzmäßigkeiten unserer Welt, von deren Allgemeingültigkeit wir natürlich ganz selbstverständlich ausgehen, wenn sie plötzlich so massiv und so offensichtlich außer Kraft gesetzt werden. Das ist einfach zu viel für uns Menschen, wenn plötzlich Tote auferstehen. Sie gingen hinaus und flohen von dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. Und so glaube ich, dass man diese Reaktion nur gut, allzu gut nachvollziehen kann. Sie ist authentisch. Sie ist echt. Sie ist glaubwürdig. Und sie zeigt, dass Jesu Auferstehung nicht einfach erfunden wurde. Auch das ist ja so ein Standardvorwurf gegenüber dem Christentum, dass man sagt, naja, die Jünger Jesu, die haben sich halt verabredet und die haben dann gesagt, ja, sie haben das halt einfach erfunden und haben behauptet, Jesus sei auferstanden, um eben seiner Sache, der Sache Jesu, mehr Gewicht zu verleihen. Wirklich? Wären die Frauen so von Angst und Schrecken, so in Angst und Schrecken versetzt gewesen, wenn sie das alles von langer Hand geplant hätten? Nein, dieser Bericht, er zeigt uns doch, dass sie niemals mit Jesu Auferstehung gerechnet haben. Er zeigt uns, dass wir gute Gründe haben, auch diesen Berichten der Evangelien zu vertrauen. Denn die erste Reaktion auf Jesu Auferstehung war eben kein selbstsicherer Jubel oder eine gekünstelte Freude, sondern die erste Reaktion war Zittern, Entsetzen und Furcht. Warum aber so ein Schluss? Warum schließt Markus so sein Evangelium ab? Ist das nicht ein bisschen merkwürdig? Ist das überhaupt ein guter Schluss? Ja, es ist ungewöhnlich, dieser Schlussvers, gerade wenn man auch die anderen Evangelien kennt, die dann zum Beispiel mit diesem kraftvollen Missionsbefehl enden, wie Matthäus. Und dennoch glaube ich, dass dieser Schlussvers auf seine Art doch auch brillant ist. Sie gingen hinaus und flohen von dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. Warum ist das ein guter Schlussvers? Ich glaube, weil er dich und mich, weil er jeden Leser und jeden Hörer des Markus-Evangeliums mit dieser wichtigsten Frage konfrontiert. Und du? Was ist denn eigentlich mit dir? Was ist deine Reaktion auf die Nachricht von der Auferstehung Jesu? Wie gehst du damit um, dass dieser Jesus von den Toten auferweckt wurde? Was bedeutet die Auferstehung dir? Markus, ist es an dieser Stelle nicht so wichtig nachzuzeichnen, wie die ersten Zeugen sich damals dann doch noch zu Freude und Mut durchringen konnten. Das wissen wir aus den anderen Evangelien. Das ist ihm nicht so wichtig. Ihm ist wichtig, was du mit der Botschaft der Auferstehung machst. Was bedeutet dir die Auferstehung Jesu? Und darum liefert er in seinem kurzen Bericht nur diese nüchternen und authentischen Fakten. Er berichtet über die ganze Unsicherheit und Verzagtheit dieser ersten Zeugen, ganz glaubwürdig eben. Und er fragt uns damit implizit, wie reagierst du jetzt auf die Botschaft der Auferstehung? Glaubst du daran? Und wenn ja, was folgt daraus? Was bedeutet dir das? Wenn Jesus tatsächlich auferstanden ist, müsste das sich dann nicht auswirken auf unser ganzes Leben? Darauf, wie wir unsere Zeit einsetzen, was uns wirklich wichtig ist? Auf die Art und Weise, wie wir reden, wie wir miteinander umgehen, ist das nicht auch eine Nachricht, die raus muss? Die verbreitet werden muss? Würde das nicht auch Jesu Worten, was er uns gelehrt hat von Vergebung, von Liebe, Ehrlichkeit, Hilfsbereitschaft und vielen anderen Themen und besonders auch, wie wir erlöst werden, würde das nicht seinen Worten dann auch ungeheures Gewicht verleihen? Was machst du mit dieser Botschaft der Auferstehung? Wenn Jesus wirklich auferstanden ist, dann kannst du doch eigentlich nicht länger so weiterleben. Dann muss das einen Unterschied machen. Paulus schreibt, nun aber ist Christus auferstanden von den Toten, als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Was bedeutet dir die Auferstehung? Was ist deine Reaktion? Was machst du damit? Amen.